get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 56. Episode eures Lieblings-Horrorfilm-Podcast Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich der Pascal. Hallo Pascal.
Hallo Chris.
Ja, die Deutschen durchleben gerade, soweit sie denn Fußballfans sind, traurige Zeiten, denn die deutsche Nationalmannschaft ist bei der Fußball-WM in Russland ausgeschieden. Aber Stand jetzt ist zumindest noch das französische Nationalteam, die L'Équipe Tricolore, dabei. Und passend dazu, man muss noch dazu sagen, Stand der Aufnahme, also es kann sein, wenn ihr die Episode hört, dass die Franzosen schon sang- und klanglos im Achtelfinale ausgeschieden sind, aber Stand jetzt sind sie noch im Turnier. Und passend dazu haben wir uns tatsächlich heute mal für einen französischen Horrorfilm entschieden, den die meisten von euch hoffentlich bereits kennen. Es handelt sich dabei um Alexandre Ajas High Tension bzw. Haute Tension. Das ist ein Film, der Teil der Anfang, Mitte der 2000er berühmt-berüchtigt gewordenen New French Extremity oder der New Wave of French Horror, wozu einige ziemlich berühmt-berüchtigte Filme gehören. Also den Anfang hatte damals High Tension gemacht, aber auch Filme wie Frontier oder Eel, Inside und Martyr natürlich. Das sind so die großen Werke dieser Zeit, die damals wirklich das Genre des Horrorfilms ja wirklich, ich will nicht sagen, ja doch, kann man eigentlich schon sagen, revolutioniert haben, da die Franzosen einfach keine Grenzen zu diesem Zeitpunkt kannten. Den haben sie mittlerweile kennen sie scheinbar wieder Grenzen, weil sie konnten diesen Erfolg und diese extreme Qualität des Horrorfilms zu dieser Zeit aus Frankreich bis heute eigentlich nicht mehr wiederholen. Aber diese Filme, die dort zu diesem Zeitpunkt entstanden sind, da gehören auch noch einige andere zu, aber das waren jetzt so die größeren Werke, die haben es wirklich in sich. Die nehmen kein Blatt vor den Mund, die zeigen unangenehme Sachen, die zeigen unglaubliche Brutalität, Gewalt, die einfach die Fresse poliert, um es mal so zu formulieren. Und wir werden sicherlich noch einige andere dieser Filme, gerade Inside und Martyr bieten sich da natürlich an, aber wir haben uns erstmal quasi für den Begründer dieser New Wave of French Horror entschieden, eben High Tension. Generell, Pascal, erfahrungsgemäß, hast du da schon vorher was gesehen? Hast du High Tension vorher schon gesehen? Hast du einen von den anderen Filmen schon gesehen, aus denen, die ich eben aufgezählt habe?
Ja, Inside habe ich schon mal gesehen und High Tension habe ich vorher auch gesehen. Das war auch aber genauso zu dieser Zeit passenderweise, es müsste 2007 gewesen sein, als ich auch mein gesteigertes Interesse für den Horrorfilm so seinen Weg.
Als du quasi konvertiert bist zum Horror.
Genau, als ich konvertiert bin und dann auch gleich im Atemzug mit dem Hills Have Eyes Remake, passenderweise, haben wir damals auch High Tension gesehen und ja, ich weiß, garantiert geschnitten, aber sei es drum.
Aber diesmal ungeschnitten.
Ja.
Hast kurz überlegt, ne?
Nee, ich weiß gerade nicht, ob das klug ist, das zu sagen.
Ach so, aber ja. Ich denke. Also natürlich die Zuschauer, die beste Variante ist natürlich die gekürzte FSK 18-Variante dieses Films.
Ja.
Das wollen wir natürlich hier nicht verleugnen. Alexandre Aja hat ja in der Folge groß auch ein bisschen von sich reden. Wie ist diese Redewendung? Er hat von sich hören lassen?
Von sich reden gemacht. Reden gemacht. Oder? Ja, ich glaube, ja. Hast du mich auch.
Ja, das, manchmal ist es auch ansteckend, mein Gefühl für richtige und falsche Sprichwörter. Aber ich glaube, die Zuhörer wissen, was wir da meinen. Und dabei ist manchmal der Name Alexandre Aja eigentlich berühmter und berüchtigter als vielleicht sogar notwendig, weil letztendlich, sag ich mal, also neben High Tension, der natürlich gerade was und uns Genre-Fans angeht, natürlich einen riesen Impact gehabt. Aber ansonsten war da ja eigentlich gar nicht so viel. Also natürlich, du hast es eben schon angesprochen, das aus meiner Sicht großartige Remake von Wes Cravens The Hills of Ice. Ansonsten war da noch Piranha 3D, den man sicherlich aus Trash- oder Fun-Splatter-Gründen gut finden kann. Ich fand den jetzt nicht ganz so gut. Und ansonsten hat er natürlich auf Produzentenseite das Maniac Remake von Franck Calfoun produziert und den von uns zu Weihnachten besprochenen P2. Mhm. Aber ansonsten ist der Name immer so omnipräsent und alle fragen immer, oh, was macht Aja als nächstes und so. Und dabei hat er eigentlich gar nicht so viel gemacht. Ne? Nur das, was er eben gemacht hat, diese zwei, drei Filme, die waren halt ziemlich gut.
Ja, Horns habe ich auch gesehen, den fand ich auch, aber der passt nicht hier so rein, aber gut fand ich den auch.
Das war der Radcliffe mit Danny Radcliffe.
Mhm, genau.
War der gut?
Ja, ich mochte den. Aber ja, wie du sagst, also die Filmografie ist verhältnismäßig knapp. Aber umso beeindruckender, dass es trotzdem so ein, zwei Filme für so ein, ja, schon für so eine Art Berüchtigkeit, sagt man das so? Ach, egal, sorgen kann.
Ja, definitiv. Ja, steigen wir einfach mal in den Film ein. Worum geht's denn Hightension, Pascal?
Um sich in Ruhe auf die anstehenden Prüfungen vorzubereiten, fahren die beiden Studentinnen Alex und Mary auf die abgelegene Farm von Alex' Eltern. Doch schon in der ersten Nacht soll sich der Traum von einem friedlichen Ausflug aufs Land in Luft auflösen. Ein skrupelloser Mörder bricht in das Heim von Alex ein und beginnt aufs Brutalste die Familienglieder zu ermorden, gar abzuschlachten. Alex' Freundin, Marie, bleibt fürs Erste unentdeckt und setzt nun alles daran, zumindest ihre Freundin vor dem wütenden Monster zu retten, hegt sie für Alex doch im Geheimen mehr als nur freundschaftliche Gefühle.
Ja, gleich vorweg, der Film ist ja nicht nur aufgrund seiner extremen Gewaltdarstellung berühmt-berüchtigt, sondern auch aufgrund seines Twists, den wir natürlich nachher in einen Spoiler-Part packen werden, weil dieser Twist, über den man hier wirklich streiten kann, und den man, der wahrscheinlich vielleicht sogar den größten Part dieser Podcast-Episode einnehmen könnte, aber es wäre halt, der gehört halt einfach dazu. Es gibt halt Filme so, auch so, sag ich mal, wie The Descent zum Beispiel oder so, oder Sixth Sense, wo halt dieser Twist halt schon bei vielen Leuten dafür sorgen kann, für ein Fallen oder für ein Steigen des Gefallens dieses Films. Und deswegen packen wir das natürlich nochmal nachher gesondert rein, wenn wir an der Stelle sind. Glücklicherweise ist er halt hier ziemlich weit am Ende, deshalb könnt ihr eigentlich bis dahin ja, sorglos weiterhören. Du hast es schon gesagt, unsere beiden Hauptprotagonistinnen, Marie und Alex, sind halt zwei Freundinnen. Man merkt schon relativ früh, glaube ich, im Film, dass, wie du es auch eben schon gesagt hast, dass Marie gewisse Gefühle für ihre scheinbar, ich würde mal vermuten, beste Freundin hegt. Und das ist auch so, wenn du sie beobachtest, wie sie dort im Auto sitzen, singen und ein bisschen Spaß haben auf dieser, nicht gerade kurzen Fahrt, glaube ich, aufs Land zu den Eltern von Alex, dass da eben so ein gewisses, eine Spannung will ich gar nicht sagen, zwischen den beiden ist, also jetzt auch nicht negativ, sondern das, aber man merkt irgendwie, da liegt was in der Luft. Das ist so.
Man könnte jetzt noch natürlich halt auch argumentieren, beziehungsweise, also es ist schon so ein bisschen, also die Idee, dass Marie vielleicht lesbisch sein könnte, ist bestimmt vielen Zuschauern relativ früh gekommen, aber halt auch einfach schon, es ist ein Klischee und deswegen ist es eigentlich auch sinnfrei, also kein Argument in dem Sinne. Nichtsdestotrotz assoziiert man dann ja unterbewusst trotzdem und dadurch, dass sie hat natürlich auch eine kurze blonde Haare und ein bisschen tougher wirkt, ein bisschen, weißt du, was ich meine?
Boomhaft. Ne? Die wirkt halt ein bisschen
boomhaft. Ja, genau.
Man muss ja halt letztendlich auch nicht drum rumreden, wenn der Film halt mehr oder weniger dieses Klischee bedient, können wir es natürlich auch so nennen. Es wird halt einfach auch so dargestellt. Sie wirkt halt schon so ein bisschen auch in der Art, wie sie sich artikuliert, wirkt sie halt schon ein bisschen schroffer. Das ist ganz klar.
Genau, und deswegen ist das dann überhaupt nicht, also ist schon bewusst so gewählt, aber auch trotzdem finde ich direkt von Anfang an schon durch das Schauspiel ziemlich cool rübergebracht, ohne dass jetzt allzu viele Worte verliert werden müssen oder, na gut, später wird es noch mal ein bisschen deutlicher, aber am Anfang kann man das schon gut mitbekommen, finde ich.
Ja, was mir auf jeden Fall auch gut an dem Anfang gefällt, ist, dass er nicht so künstlich langgestreckt ist. Also hier ist es wirklich so, dass Aja dafür sorgt, dass wir die Figuren in relativ kurzer Zeit erklärt bekommen. Die Umstände, was machen die dort? Wir sehen auch dann, da gibt's ja schon so ein paar Blenden hin zu dem Elternhaus von Alex, wo wir dann auch die Familienmitglieder schon so ein bisschen vorgestellt bekommen, parallel quasi sozusagen, eine Art Parallelmontage, wenn man so will. Und dass er so innerhalb von 10, 15 Minuten eigentlich dieses Grundkonstrukt, um das es hier geht, die Ausgangssituation und die Figuren uns eigentlich schon relativ nahe gebracht hat. Er fängt nicht an, hier groß irgendwelche Hintergrundgeschichten zu erzählen, aber es ist schon so, dass uns die beiden Mädchen oder jungen Frauen doch ziemlich sympathisch sind, oder es spricht zumindest nichts dagegen, sie sympathisch zu finden. Und auch auf dem ersten Blick, gut, das ist jetzt kein Foreshadowing von mir, also auch auf dem zweiten Blick ist auch die Familie von Alex sympathisch. Also das ist relativ schnell erzählt. Also er versucht da nicht irgendwie noch mehr draus zu machen, als jetzt notwendig wäre für diese Geschichte. Und sorgt ja dann auch relativ früh schon für den ersten, ja, vielleicht für mich auch schon fast durch die Art der Darstellung und durch diese ganze Szene schon fast irgendwie für den ekelhaftesten Moment des Films, weil du halt dann, als sie dann dort ankommen oder kurz davor sind anzukommen, wir zumindest jetzt die Familie schon gesehen haben und die Sonne geht langsam unter und dann siehst du halt, also es ist halt wie gesagt so ein Landhaus, für die Zuhörer, die den Film nicht kennen, auf dem die wohnen, also die Eltern, und das ist ziemlich weit abgelegen von der Stadt, auf jeden Fall. Das wird auch deutlich im Dialog, fragt Marie dann auch, und kann man da überhaupt was machen? Und Alexa sagt dann auch irgendwie sowas, ja, wir haben hier, glaube ich, noch dieses kleine Gasthaus, da kann man irgendwie mal was trinken gehen oder so, aber selbst das ist nicht besonders dicht dort. Und deswegen merkt man schon, das ist so dieses typische, ja, aber auch alltägliche letztendlich, was Aja da versucht darzustellen, aber auch was wir halt so aus so Horrorfilmen, und die stehen hier auch definitiv Pate, also da braucht man auch kein Geheimnis drum machen, wenn wir jetzt irgendwie als Inspirationsquelle irgendwie Hoopers Texas Chainsaw Massacre nehmen, das ist kein Geheimnis, das merkt man sofort, und auch die Art des Hauses und so weiter, wie es da aufgebaut ist, wie das alles so aussieht, das ist kein Zufall natürlich. Aber diese Szene, die ich meine, ist dann so, dass dann neben diesem großen Feld so ein abgewrackter Transporter steht, Und du der Geräuschkulisse entnehmen kannst, dass dort jemand sich gerade selbst befriedigt, ein Mann höchstwahrscheinlich. Und dann sehen wir auch, dass da ein relativ ekelhafter Typ drin sitzt in diesem Transporter. Und dann passiert halt dieses Unvorstellbare. Also du hast halt schon irgendwie diesen Ekel davor, dass er dort irgendwie, ja, onaniert oder so, was auch immer, in dem Transporter. Und dann siehst du halt nur noch, wie seine Hand sich so rausstreckt aus der Fahrerseite, aus dem Fenster. Und dann einfach ein abgetrennter Kopf aus dem Auto geworfen wird, ein Frauenkopf. Dann fährt der Transporter weg und wir sehen dann halt auf dem Boden liegend einfach nur noch diesen Kopf. Und das war schon eine Szene, die auf jeden Fall aus meiner Sicht tonal zeigt, wohin sich dieser Film wahrscheinlich bewegen könnte. Und was er natürlich dann auch wird.
Naja, genau, das ist ja wo als viele andere Filme irgendwie halt vielleicht mit einer Eröffnungssequenz, bevor es dann überhaupt an die eigentlichen Figuren geht, da irgendwie jetzt einen Mörder etablieren würde, ist das hier recht beiläufig, aber dann halt auch gleichzeitig sehr, ja, vors Gesicht schlagend halt eingebaut, und das ist schon cool, ist clever gemacht und haut einen dann, also ist so quasi der erste Schlag ins Gesicht.
Aber ist natürlich für Rewatcher wie uns natürlich auch die erste Szene, die ja, letztendlich, das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie groß wegschieben von mir, das kann man hier auch durchaus schon mal ansetzen, die in Anbetracht dessen, was zum Ende des Films passiert, natürlich relativ wenig Sinn macht, ne?
Irgendwo. Ja, ich hab's jetzt auch bewusst nicht angesprochen, aber ja, das ist dann.
Ich meine, wir können zumindest schon mal für diejenigen, die den Film halt kennen, kann man es hier halt schon mal erwähnen. Wir sagen ja natürlich noch nicht, warum es hier wenig Sinn macht.
Genau, aber
das ist eine,
definitiv fragwürdig.
Ja, auf jeden Fall. Ja, unsere beiden Hauptfiguren kommen dann bei der auf jeden Fall herzlichen Familie an und haben dann halt so dieses übliche, ach hier und Bussi da und Bussi hier und komm, hier ist dein Gastzimmer und pack doch schon mal Sachen aus und so weiter. Man hat dann halt so, ja, 5 bis 10 Minuten ungefähr, wo man sieht, wie die beiden sich akklimatisieren, jeder für sich. Und dann so die nächste etwas prägnantere Szene kommt dann, als Marie nachts, es ist auf jeden Fall, ja, es doch müsste schon Nacht sein, rausgeht aus dem großen Anwesen der Familie von Alex, um eine zu puffen. Und dann kommt halt so dieses typische obvious Moment für diejenigen, die es halt noch nicht mitbekommen haben, dass Marie lesbisch ist. Sie beobachtet halt Alex ja beim Duschen. Das ist dann so, ja, relativ simpel dargestellt, finde ich irgendwie, das hätte man irgendwie, ich weiß auch nicht, ob der Moment erotisch sein soll oder ob er einfach nur dazu da sein soll. Leute, ihr habt es noch nicht mitbekommen vielleicht, aber unsere Hauptfigur ist lesbisch und steht auf Frauen und sie steht sogar nicht nur auf irgendeine Frau, sondern auf ihre beste Freundin und deswegen guckt sie ihr beim Duschen zu. Ist ein bisschen plakativ, aber ist vielleicht halt wirklich so gedacht für diejenigen, die das Subtile vielleicht nicht verstehen, ich weiß es nicht. Oder vielleicht dachte auch irgendjemand, ach, das ist ja ganz erotisch, finde ich jetzt nicht, aber
nö, nicht unbedingt, aber Ja, ist auch wieder etwas, wo man später nochmal drauf kommen könnte. Aber ja, ist es wahrscheinlich halt wirklich nochmal um einfach jetzt, wer es bis dahin nicht verstanden hat, denn jetzt nochmal direkt, dann ja, wirklich jetzt auch erotisch inszeniert, was ja auch nicht. Also ich denke mal, da ging es jetzt auch nicht darum, dann noch einmal kurz Brüste zu zeigen. Auch wenn das passiert ist, ja, aber
deswegen, aber uns irgendwie so einfallslos, keine Ahnung, vielleicht muss man da auch keine große Kunst draus machen. Aber der entscheidende Punkt ist ja der, dass Marie sich scheinbar davon inspiriert fühlt, von den Bildern, die sie dort sieht, und dann nach ganz oben geht, quasi ins Dachgeschoss, wo sich ihr Gastzimmer dann befindet, und sie jetzt, ja, merkt, dass so langsam sich das Haus Richtung Schlaf bewegt, und sie setzt ihre Kopfhörer auf, hört Reggae-Musik und ja, macht es sich dann quasi selbst, also befriedigt sich selbst, und das ist eine interessante Montage, die da Baja macht, weil auch hier ja, weiß ich nicht, er macht es eigentlich ganz gut, und letztendlich hast du auch recht bei dem, was wir eben gesagt haben, er versucht gar nicht, diese Momente irgendwie so darzustellen, als könnte man jetzt Gefallen daran finden. Vielleicht ist es auch einfach das, weil weder diese Duschszene von Alexia noch hier diese Selbstbefriedigung von Marie haben irgendwie eine erotische Ausstrahlung und so. Und das ist ja generell eine Sache, die ich an High Tension sehr, 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 sehr gut finde, ist, dass es halt komplett ein humorbefreiter Film ist. Und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er es jetzt einfach trocken und sachlich rüberbringt, ohne jetzt irgendwie da einen Zuschauer auf die Idee zu bringen, oh, das ist ja heiß oder sowas. Und ich glaube, vielleicht könnte das sogar ein Hintergrund sein, dass er einfach auch dann gar nicht davon ablenken will. Jedenfalls entsteht dann halt die Montage, dass wir im Wechsel sehen, wie sich Marie selbst befriedigt und gleichzeitig von draußen das Böse sich unaufhaltsam Richtung Anwesen der Familie von Alexia bewegt, in Form dieses bereits vorhin angeteaserten Transporters. Wir sehen, wie der Transporter immer schneller wird und immer dichter aufs Haus zukommt und ja, das Unheil plötzlich da ist, in Form eines scheinbar Mannes, das, was wir gleich sehen werden. Wir merken auch, dass Marie dann auf einmal in ihrem Spaß, den sie sich gerade gönnt, unterbrochen wird, als der Hund der Familie bellt, ziemlich laut. Und auch das ganze Haus auf einmal sehr hellhörig wird, weil es an der Tür klingelt. Und das ist so dann auch gleich der nächste Moment. Und ab da beginnt dann halt auch wirklich für eine ganze Zeit wirklich die Gewalt, die der Film ja auch deutlich hier im Vordergrund hat, dass diese Gewalt uns nicht mehr loslässt für die nächsten Minuten und sie wirklich auch, ja, quasi im wahrsten Sinne des Wortes wie mit dem Hammer auf uns einschlägt. Also wir sehen dann aus der Sicht von Marie, wie sie oben aus ihrem Fenster guckt, weil sie das Klingeln gehört hat und guckt, was ist da los. Wir sehen gleichzeitig, wie der Mann des Hauses die Tür aufmacht und eine schmutzige Hand vor ihm steht. Aus Maries Perspektive sehen wir, okay, das ist ein Typ, der aus dem Transporter gestiegen ist, der dann einfach wie aus dem Nichts mit dem Hammer auf Alexias Vater einschlägt und anschließend in das Haus eindringt. Und ab da beginnt einfach wirklich der Terror unaufhaltsam. Ich weiß nicht, also das ist schon so, dass er dann, finde ich, in diesen Momenten, ab hier beginnt einfach diese komplette, und das ist ja letztendlich das, was der Filmtitel uns ja auch sagen will, diese Hochspannung, ab hier lässt der Film uns nicht mehr los, ne? Ab hier beginnt wirklich krass, wirklich dieses enorme Tempo, über das sich natürlich auch noch gleich streiten lässt, können wir auch gerne machen. Aber zumindest dieser Nervenkitzel und diese Hochspannung lässt dann ab hier nicht mehr los.
Ja, definitiv. Also sobald er quasi im Haus ist und anfängt abzuschlachten, es passt einfach so gut, weil er halt wirklich aufs Brutalste sich der Familienmitglieder entledigt. Allein den Vater, wie er da halt dann den Kopf mittels der Kommode abtrennt und man dann noch dann schön das Blut aus dem
Das ist so, Hals. Es ist so trocken einfach so. Da kommt ja noch dazu, man kann sich vielleicht jetzt, wenn man den Film nicht kennt, gar nicht so richtig vorstellen, mit der Kommode Kopf abtrennen. Aber der Vater klemmt einfach mit seinem Kopf quasi im Treppengeländer fest und der Antagonist, eiskalt, schiebt einfach eine Kommode genau an seinen Kopf und schiebt immer weiter, bis sich die Hälfte des Kopfes abtrennt sozusagen. Vielleicht mal hier direkt ein Einwand. Ich muss sagen, Ja, es tut mir schon fast ein bisschen leid, weil eigentlich ist da jemand an den Effekten bei gewesen, der eigentlich sehr berühmt für seine Effekte ist, nämlich Gianetto De Rossi, der sehr oft mit Lucio Fulci zusammengearbeitet hat, zum Beispiel House by the Cemetery, The Beyond oder Voodoo, aber auch viele andere Filme, auch Hollywood-Filme wie Der Mann mit der eisernen Maske, also diese Neuauflage mit Leonardo DiCaprio damals und so einige Sachen. Aber ich finde, dass das hier, und es zieht sich auch so ein bisschen durch den ganzen Film durch, deswegen merke ich es hier an dieser Stelle schon mal an, bevor ich später vergesse, tricktechnisch zwar knüppelhart das Ganze, also man spürt einfach, dass es saudoll wehtut, es schmerzt, es ist unangenehm, man will es sich eigentlich nicht ansehen, aber tricktechnisch ist es irgendwie nicht so ganz sauber, finde ich. Also ich finde, dass irgendwie sämtliche, oder nicht sämtliche, aber einige Gewaltmomente, sowohl die handgemachten, ich glaube, einmal gibt es, glaube ich, sogar einen kleinen CGI-Moment irgendwo, ich weiß aber nicht mehr, welche Szene es war, aber ich weiß nicht so recht. Vielleicht liegt es auch daran, ich habe den damals beim ersten Mal damals auf DVD gesehen, jetzt mittlerweile zweimal auf Blu-ray, dass es da vielleicht ein bisschen offensichtlicher ist. Aber ich finde auch das Make-up und die Masken, man sieht halt irgendwie, dass es nicht echt ist. Man sieht halt irgendwie, dass es was macht man das mit Latex oder sowas? Auch später kommen wir gleich noch wie die bei der Mutter die Kehle aufgeschlitzt wird. Man sieht halt, dass es nicht echt ist. Das war, glaube ich, auch der CGI-Moment, nämlich genau da, wo er die Kehle aufschlitzt von ihr. Es ist CGI und erst danach ist es quasi dieser Latex-Überzug da. Aber das war mir nicht sauber genug. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber so gab es einige Momente, wo das irgendwie in der zweiten Hälfte dann irgendwie besser, komischerweise, in der zweiten Hälfte des Films. Aber gerade bei den Gewaltmomenten, die sich im Haus abspielen, habe ich Besseres gesehen. Drücke ich es mal so aus.
Ich finde, also bei der Mutter ist es mir auch aufgefallen. Bei dem Vater jetzt und auch eigentlich bei allen sonstigen Effekten habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen, dass er handwerklich, also fand ich die eigentlich grundsolide. Ich fand höchstens mal, dass jetzt halt, wo dann das Blut aus dem Hals vom Vater spritzt, dass er da höchstens vielleicht fast schon den Ton so ein bisschen driftet, von weg von diesem sehr beklemmenden, sehr trockenen zu einem fast schon, also es sieht schon fast ein bisschen comicartig aus, weil es halt so, meinetwegen ist das auch realistisch, ich weiß es ja nicht, aber das wäre so der einzige Kritikpunkt, oder wo ich mal zumindest kurz gedacht habe, okay. Aber sonst ist mir das nicht so aufgefallen.
Weil ich denke mit Absicht, also ich weiß, was du meinst mit dem Blutgespritze da, aber ich glaube einfach, und das ist auch hier der Punkt, wir können direkt auf das Martyrium der Mutter übergehen, um das auch behandlungstechnisch ein bisschen weiter voranzubringen, ist es halt, dass während dort diese Gewaltakte probieren, Marie halt versucht, unbemerkt zu bleiben und sich zu verstecken, was auch wirklich sehr, sehr spannend ist. Also es macht auch richtig, Spaß ist hier halt der falsche Ausdruck, aber es ist halt sehr beklemmend und man fiebert richtig mit, weil hier so ein kleines Katze-Maus-Spiel entsteht und du weißt nicht, weiß der Bösewicht, dass Marie im Haus ist, weiß er das nicht und weiß sie und so weiter und so fort. Das ist ganz gut und dann sehen wir halt das grausame Martyrium an der Mutter, deren erst die Kehle aufgeschlitzt wird und dann gibt es diesen Moment, den ich so krass finde, halt die Mutter, also Marie versteckt sich quasi im Kleiderschrank der Eltern von Alexia und dann kommt halt der Killer mit der Mutter rein und er schneidet ihr die Kehle auf und man sieht halt, dass die Mutter Marie sieht im Schrank und das ist halt auch wieder so ein Spannungsmoment, wo du nicht weißt, verrät sie jetzt, dass Marie dort drin ist, irgendwie durch einen Zufall, weil sie ist ja in Todesangst, sie stirbt ja gerade und da ist ihr das, glaube ich, relativ wurscht, ob sie da noch irgendwen verrät oder nicht, wenn er irgendwie das ihr helfen könnte. So ist halt der Mensch wahrscheinlich von Natur aus. Aber darum geht's gar nicht. Aber dann hast du erstmal halt diese Gewalt und da würde ich sagen, und das ist halt so ein Unterschied. Letztendlich ist ja gerade so, die, sag ich mal, die ersten 85-90% des Films sind ja einfach, ist es eigentlich ein klassischer Slasher. Jetzt kein gewöhnlicher, weil er einfach krass ultra hart ist. Und der Unterschied ist halt der, wenn du jetzt das vergleichst mit Freitag der 13., mit Nightmare on Elm Street, mit, ja, teilweise auch Halloween, zumindest mit den Sequels, da ist es ja teilweise so, dass man zumindest viele Genre-Fans, ich versuche das ja auch immer zu vermeiden, weil ich immer die Filme auch gerne so ernst nehme, manchmal auch ernster nehme, als sie sind, aber es ist ja nun mal so, und so war es ja auch in den 80ern bei den ganzen Sequels zum Freitag der 13., dass die Leute ins Kino gegangen sind, um zu jubeln, wenn Jason besonders kreativen Kill macht oder ja, quasi dabei Spaß hat, und das hast du hier halt definitiv nicht. Also dich ist kein Kill irgendwie, wo einer sagt, oh krass, geil oder sowas, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, das sei denn, man ist ein bisschen, ja, vielleicht nicht ganz fit im Kopf oder so, aber so ist es zumindest nicht gedacht. Und jetzt ganz kurz, und deswegen glaube ich eher, dass dieser Effekt bei dem Abtrennen des Kopfes vom Vater einfach Zufall ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass Aja da irgendwie gedacht hat, ah, jetzt muss ich hier mal ein bisschen ein Comic Relief oder sowas reinbringen. Ich glaube, das ist einfach dann halt so gewesen, die Tricktechnik.
Ja, ja, kann auch gut sein. Man neigt ja auch dann gern dazu, wenn man den dann nochmal mit anderen Augen in Vorbereitung für einen Podcast guckt, da nochmal ein bisschen überkritisch manchmal auch zu sein, beziehungsweise da, ja, zu viel in Kleinigkeiten rein zu interpretieren. Was ich aber auch sehr interessant fand, jetzt halt auch beim Rewatch, wie halt auch der Killer quasi etabliert wird, beziehungsweise gezeigt wird. Es wird ja gar keinen großen Hehl drum gemacht, ihn zu zeigen. Man sieht ja auch sein Gesicht recht schnell. Aber er wird nie so in Szene gesetzt wie, und guck mal, hier ist jetzt unser Killer. Er ist jetzt, er hat keinen Namen, er sieht komplett random aus, also er hat nichts, was ihn großartig auszeichnet vom visuellen Faktor her. Er ist einfach nur, er könnte irgendein Trucker sein. Und das ist natürlich, ne, ist auch nochmal so ein Hintback für später, aber also dass es irgendwo auch einen Sinn hat. Aber das ist dann auch nochmal, glaube ich, bekommt dadurch halt auch nochmal eine andere Note, halt, wie wenn es jetzt im Vergleich ist, sowas komplett, sowas wie Michael Myers, der halt schon mal direkt eine Ausstrahlung hat im Sinne von der Figur, wie sie aussieht, wie sie aufgemacht ist, was da halt hintersteckt. Und hier ist es einfach nur ein Dude. Und
ja, das ist kein Superheld, das ist quasi einfach nur ein Psychopath, aber nicht so ein Superheldenkiller, genau, wie wir es halt von den sonstigen, sag ich mal, amerikanischen Vorbildern von Slashern kennen. Definitiv.
Genau.
Hast du auf jeden Fall recht. Und der wirkt halt, wie du es auch sagst, so random halt. Ne? Es ist halt so ein Typ
X. Hat ja auch keinen Dialog, er sagt ja nichts. Es wird nicht gezeigt, ob er irgendwie eine Motivation hat. Man kann sich die nur selber reindenken, dass er wahrscheinlich halt einfach ein perverser Irrer ist. Aber es ist halt, der Film versucht halt mit Grund, aber er versucht überhaupt gar nicht erst der Figur irgendetwas zu geben.
Was das ist einfach nur auch wieder so ein bisschen auf unseren Twisty-Twist am Ende.
Ja, ja, genau, sag ich ja. Es gibt einen Grund, warum das so gemacht ist. Ja. Aber deswegen, auch wenn man es halt noch nicht weiß, bekommt er dadurch halt, finde ich, auch am Anfang schon so eine andere Härte, als jetzt wie bei Filmen, wo auch der Bösewicht schon direkt so ein bisschen Charisma vielleicht bekommt oder eine Motivation oder irgendetwas. Und hier ist es halt wirklich nur, das ist irgendein Dude und der fängt einfach an und hört nicht mehr auf.
Das Krasse ist, finde ich, dass er trotzdem so arg bedrohlich wirkt, ne? Ich meine, der ist nicht besonders sportlich oder fit oder sowas. Der ist auch Übergewicht, ist nicht hübsch. Sie ist eigentlich wäre einfach so, ja, ich will jetzt nicht sagen, der Dude von nebenan, aber er könnte es theoretisch sein.
Ja.
Der hier abends, wenn du hier sitzt, der kommt halt abends nach Hause, trinkt sein Bierchen und geht schlafen. Who cares? Aber trotzdem hat er so eine gewisse Ausstrahlung wie, also nicht ein Charisma oder sowas, aber er ist schon, stellt einfach so eine Bedrohung dar. Und ich bin ja wirklich nicht, das habe ich auch schon mal erzählt, eben kein Fan davon, wenn ich halt sofort sehe, wer ist hier der Killer. Und der ist auch noch unmaskiert, das ist einfach nur ein normaler Mensch sozusagen. Aber das ist eine der wenigen Filme, die mich trotz dessen total abholen. In dem Fall vielleicht sogar auch gerade deswegen. Um nochmal ganz kurz auf diese Szene zurückzukommen mit der Mutter und Marie. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch so ein bisschen, na gut, du hast jetzt so ein, obwohl du hast ja ein paar Argentos, hast du ja mittlerweile auch schon gesehen. Ja, aber kurioserweise nicht die, wo die Augen so eine wichtige Rolle spielen. Aber es ist eine krasse Szene, wie ich finde. Wenn du halt Marie überlegt, jetzt spuren wir nochmal zurück zu der Szene gedanklich. Sie ist ja in dem Wandschrank drin und die Mutter ist draußen am Wandschrank. Und man Aja inszeniert das dann so, dass du da im Schnitt und Gegenschnitt immer wieder das Gesicht beziehungsweise fast eigentlich nur die Augen der Mutter siehst und im Gegenschnitt dann nur die Augen von Marie. Und das ist krass, dass halt bei Marie siehst du halt einfach so diese pure Angst, entdeckt zu werden und einfach gerade Zeugin zu sein von diesem Gewaltakt, der da veranstaltet wird. Und auf der anderen Seite siehst du halt die krasse Todesangst oder schon diese Angst in den Augen, ich sterbe gleich. Und das finde ich ist genial gemacht und das hat mich total an Dario Argento irgendwo erinnert. Es kann natürlich Zufall sein, aber wir wissen ja, das hat ja Herr Dr. Stiegelegger damals auch gesagt,
im nichts Film zufällig. Ist
nichts Zufall. Ja.
In solchen Filmen dann zumindest. Genau. Ja, ist generell sehr gut in Szene gesetzt und was ich auch nochmal sagen wollte, der Film hat halt auch von Anfang an so eine wunderbar bedrückende Atmosphäre, die halt, du hast ja auch gesagt, ist absolut humorlos. Das hilft dann natürlich auch. Aber auch sonst ist da, also da kommt nicht einmal irgendwie eine Spur von irgendwie so ein angenehmer Zwischenpart, wo man mal kurz aufatmen kann oder so. Der ist von der ersten bis zur letzten Minute unangenehm und bedrückend. Und ja, ich finde auch, ja, Nee, das wollte ich sagen.
Es gibt ja dann quasi, das ist auch wieder so ein leichter Hint zumindest, wo man, also es gibt ja, man muss auch natürlich dazu sagen, das haben wir jetzt natürlich ein bisschen, ja, ich habe es mehr oder weniger bewusst ausgelassen, aber vielleicht doch nochmal rein. Der Film beginnt natürlich nicht direkt mit dieser Szene, wie die Marie und Alexia im Auto sitzen und fahren, sondern der hat natürlich so ein paar kleine Momente schon vorher, die natürlich auch rückblickend, wenn man den Film halt schon mal gesehen hat, natürlich ein ganz krasser Hinweis, einen ganz krassen Hinweis darstellen auf das, worauf es am Ende hinausläuft. Eigentlich komisch, vielleicht, eigentlich könnte man sich sogar schon beim ersten Mal gucken fast denken. Also besonders clevere Leute erkennen das vielleicht sogar schon beim ersten Mal gucken, dass, wo der Hase vielleicht langlaufen könnte. Vielleicht nicht in der Art, wie es dann am Ende aufgelöst wird, aber schon, ja, so ein bisschen, also auf jeden Fall. Und auch hier ist es so, dass man sich schon wundert, okay, er bringt die Mutter bestialisch um, er bringt den Vater bestialisch um, ein Kleinkind wird im Feld einfach erschossen. Hier erspart sich Aja wenigstens da irgendwie eine Frontalaufnahme von zu machen oder so, aber allein nur dieses Geräusch und die nachgeladene Flinte von dem Typen, wie er aufs Kind schießt, das reicht eigentlich schon, um unser Gehirn das so ein bisschen visualisieren zu lassen. Das ist halt auch schrecklich, aber das ist halt genau das, wofür dieses New French Horror Kino eigentlich auch steht, dass es eben brachial ist und dass es halt von nichts Halt macht. Also das ist egal. Wenn da irgendwie 20 kleine frisch geschlüpfte Küken sind, dann schießt der Typ die halt auch ab, so in dem Sinne.
Ja. Ne?
Und das ist halt das, was zum einen, wenn man gerade eben mit so einem Kino nicht vertraut ist, sehr wohl überraschen kann, weil man einfach mit dieser Härte nicht rechnet. Weil gerade wenn du halt dieses amerikanische Kino kennst, und als Beispiel, wenn du immer wieder dieses, was ja auch bei Katastrophenfilmen so häufig dargestellt wird, Armageddon und so, da können 20 Millionen Leute sterben, aber bitte nicht der fucking Hund. Da, wenn ein Meteorit drauf fliegt auf die Erde, dann überlebt keiner, aber der Hund muss leben. So, und wenn du halt so dieses Kino gewohnt bist, und das ist ja teilweise jetzt überspitzt formuliert, ja auch im Horrorfilm oft so, dass er eben, dass du da weißt in der Regel, wer überlebt und so, da gibt's keine großen Überraschungen. Und das hast du hier halt gar nicht. Jetzt in diesem Film nicht ganz so ausgeprägt, aber gerade in den späteren und gerade bei Matthäus als Höhepunkt, der nimmt halt keine Gefangenen, ne? Also das ist wirklich so, das ist einfach nur, ja, hart.
Ist wahrscheinlich auch dann mit der Grund, weshalb die Filme dann beziehungsweise High Tension ja auch als Wegbereiter dafür dann so eingeschlagen sind, weil halt dieses Grundgerüst, woran sich halt dann viele Genre-Fans bis dato gewöhnt haben, dass du halt, natürlich halt kann eine Menge passieren, aber du hast immer so ein paar Constraints, also so ein paar Sachen, die halt nicht geschehen dürfen, die fallen halt auf immer weg und dann, ja, sind halt nochmal ein paar Möglichkeiten mehr drin und das ist halt einfach die komplette Gnadenlosigkeit eines solchen Mörders, kann sich dann halt erst richtig, ja, kann sich da halt so entfalten, dass er halt nochmal krasser in die Magengrube schlägt. Ja, ist krass. Ist natürlich halt dann für den Filmemacher, dann macht es natürlich auch nicht leichter, den Film dann überall irgendwie das mag nicht jeder geschmackvoll finden, wollte ich sagen.
Ja, die wenigsten wahrscheinlich. Also ja, zumindest, wenn du jetzt den normalen Kinozuschauer nimmst, dann wahrscheinlich die allerwenigsten nur.
Genau. Ja. Ja.
Die, also es kommt dann so, dass das, mach jetzt einen kleinen Sprung, Marie Alexia befreien kann. Nein, nicht befreien kann, aber zumindest dafür sorgen kann, dass Alexia nicht alleine verschwindet mit dem Bösewicht, der es scheinbar auf Alexia halt abgesehen hat. Und sie kann halt mit im Truck fliehen und versucht natürlich irgendwie alles, dass sie da rauskommen und so weiter. Und das wirkt gleichzeitig auch ein bisschen komisch. Auch hier kann man schon zumindest in der Zweitsichtung erkennen, dass hier auch nicht alles so ganz passt irgendwie. Macht irgendwie keinen Sinn von der Logik her im Nachhinein. Aber es kommt dann so, dass sie an der Tankstelle landen und Marie dort versucht, Hilfe zu holen in der Tankstelle, was für mich eine, ja, mit die spannendste Szene des ganzen Films ist. Du hast halt den Tankwart, sie sagt, hier kommen, hier rufen sie die Polizei und bla bla bla. Und der Tankwart weiß gar nicht, was los ist und was hier passiert. Stellt dann aber fest, als unser Antagonist diese Tankstelle betritt, okay, mit diesem Typen ist nicht zu spaßen, aber was mache ich jetzt? Und gleichzeitig versucht Marie, sich dort zu verstecken in der Tankstelle und irgendwie Hilfe zu holen. Aber dem Antagonisten, dem Bösewicht, also dem Killer, fällt auf, dass der Tankwart irgendwie abgelenkt scheint und irgendwie was verbirgt. Und der Antagonist ahnt dann mehr oder weniger, dass irgendwas hier los ist, dass er nicht mit dem Tankwart alleine in der Tankstelle ist. Und so entsteht ein schönes Katz-und-Maus-Spiel. Der Tankwart muss dann auch wieder ziemlich herb mit einer Axt dann glauben. Aber so dieses ganze Set-Piece, Tankstelle, fand ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut inszeniert. Und auch so gerade, hier können wir es vielleicht mal einwerfen, auch der Score, die Musik, das ist auch vom selben Team, ich habe seinen Namen vergessen, aber es ist auch der den Score für Inside gemacht hat. Sehr, sehr gut, wirklich, also richtig spannend, gut inszeniert und du fieberst halt einfach mit, also damals, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich wirklich so ein bisschen Herzrasen fast gekriegt, also da war ich schon, wo ich halt auch den Twist und so alles noch nicht kannte, aber das war schon, ist toll gemacht, muss ich sagen, und da fällt mir auch ein, das hebe ich mir noch auf, weil wir haben ja noch ein bisschen was und dann wird es noch ein bisschen verdeutlichter, aber ist doch absolut gelungen, die Tankstellen-Szene, oder?
Ja, absolut. Ich mag auch, dass Danton ja zum ersten Mal der Mörder so ein bisschen Dialog bekommt mit dem Tankwart und ja, auch diese, wenn er sich die Sonnenbrille aufsetzt, so dieses, er weiß es schon so ein bisschen oder er fühlt sich halt schon so ein bisschen, ja, überlegen dem Tankwart gegenüber. Da bekommt er dann doch auf einmal auch noch so eine Art, so ein böses Charisma und halt diese Überlegenheit wird dadurch noch ein bisschen verdeutlicht und ja. Alles, was du ansonsten gesagt hast, da stimme ich zu. Das ist wirklich sehr, sehr nervenaufreibend. Auch jetzt, selbst wenn man schon weiß, wie es ausgeht, zieht einen immer wieder in den Bann.
Ja. Nächstes Setpiece ist dann eine Verfolgungsjagd, zunächst auf der Straße. Also der Schurke flieht quasi, also was heißt flieht, fährt weg, immer noch mit Alexia hinten im Kofferraum. Und Marie verfolgt ihn mit einem Sportwagen. Und das ist eine schöne. Ja, ich mag eigentlich keine Verfolgungsjagden, aber diese hat so, ja, komischerweise ausnahmsweise durch so einen Original-Soundtrack-Song, nämlich Newborn for Muse, der da parallel perfekt, wirklich perfekt, ja, auf diese Szene,
das Lied auch.
Szene abgestimmt läuft. Und das ist dann einfach irgendwie durch die Musik so eine richtig getrieben und macht richtig Spaß, diese Szene. Was da natürlich auffällt, und das ist dann auch in der Retrospektive so, das, was ich eben sagen wollte, kommt ja dann danach eigentlich nur noch ein weiteres Setpiece, ist, dass letztendlich der Film ja eigentlich nur aus vier Setpieces besteht. Ne? Du hast also am Anfang, du hast das Haus, du hast die Tankstelle, du hast die Autoverfolgungsjagd und du hast dann das, was halt dort im Wald nachher gleich noch passiert. Und Aja inszeniert es so, dass es alles auch sehr langgezogen ist. Also du hast gerade zum Beispiel diese Autoverfolgungsjagd, die geht fast, ich will jetzt nicht übertreiben, aber die geht locker fast 10 Minuten so mit dem Unfall, der da noch passiert, also mit dem Autounfall Maries und so weiter. Und auch diese Tankstellenszene, die andere Filme durchaus wesentlich strikter und kürzer inszenieren würden, die reizt Aja aus. Ne? Also er macht es schon sehr lang und zieht daraus natürlich auch einfach seine Spannung.
Ja, definitiv. Ich mag das halt auch, dass er dann sich da immer quasi auf dieses, es ist sehr, ja, fast nur so chapterartig.
Ja.
Man hat dann da eine sehr stringente Trennung der einzelnen.
Könnte man fast levelartig sein?
Ja, klar. Kannst du genauso gut sagen. Aber man hat da eine sehr stringente Trennung der einzelnen Handlungsorte und jeder funktioniert für sich auf eine andere Art gut und deswegen, ich bin jetzt, also ich mag mal nicht so James Bond Verfolgungsjagden oder irgendwie so klassische.
Ja, wo man halt weiß, okay, ja, der verfolgt den, ja, und am Ende kann entweder eine fliehen oder sie kriegen ihn. Also da ist halt nichts Spannendes dran in der Regel. Zumindest, klar, wenn so eine Autoverfolgungsjagd irgendwie 10 Sekunden und irgendwie zusammengeschnitten ist, dann ist es okay. Aber es gibt ja auch so Filme, wo so Fast and Furious oder was weiß ich jetzt, ist ein schlechtes Beispiel, aber wo es dann halt einfach wirklich so ist, dass sie da 10, 15 Minuten lang sich mit Autos verfolgen. Ja, mein Gott, was soll denn passieren? Es gibt nicht viele Möglichkeiten, bei denen was jetzt passieren kann. Vielleicht kommt, wenn jetzt ein UFO mit Außerirdischen kommt und einen so ein Auto weglasert oder sowas. Ja, das wäre vielleicht noch eine Überraschung, aber ansonsten wissen wir doch alle, wie eine Verfolgungsjagd in der Regel ausgeht. Aber hier ist es irgendwie gerade, ich glaube, es lebt einfach auch wirklich von dem Muse-Track, der da läuft. Das ist halt so eine sehr, sehr energische, sehr dynamische, ja, Szenenfolge ist, ne?
Ja, generell ist aber das generell ist der Soundtrack, wollte ich nochmal erwähnen, ziemlich großartig. Also einerseits das, was er halt an Soundeffekten liefert, um halt dann in den ruhigen Momenten wirklich nur durch so, ja, sehr unangenehme, sehr laute Soundeffekte halt Stimmung zu erzeugen. Und dann aber auch, wenn halt, ja, wie der Song von Muse oder andere Tracks kommen, das ist immer perfekt abgestimmt und ja, macht irre Spaß. Und, ja.
nach dem Autounfall Maries bekommen wir das letzte Setpiece geliefert. Das ist ja, ich nenne es jetzt mal Gewächshaus-Setting, kann man so sagen, ne?
Mhm. Ja, klar.
Wo eine besonders morbide Stimmung herrscht. Das ist quasi dann das Endboss-Level sozusagen. und ich finde, gerade da ist die Atmosphäre, ja, das ist halt das, ne? Also ich finde letztendlich, das sind ja die Kernstärken des Films. Gewalt, Atmosphäre, Spannung. Das sind die drei Kernelemente, die diesen Film so stark machen aus meiner Sicht. Und ich finde, hier ist so gerade die Atmosphäre, diese morbide Stimmung, ist hier am Siedepunkt. Also absolut das Maximum erreicht. Ich finde, es sieht super aus dort. Man hat irgendwie so das Gefühl, auch, dass man das so in einem Horrorfilm noch gar nicht so gesehen hat unbedingt. Klar gibt es auch andere Filme, die bestimmt schon mal ein Gewächshaus hatten und diese leicht, ja, ich weiß nicht, wie man die Stimmung beschreiben kann, aber es ist schon irgendwie ungewöhnlich. Und, und dann aber auch wieder diese Gewaltmomente, als dann, müssen wir jetzt ja im Detail noch nicht eingehen, weil wir ja langsam dann doch schon Richtung Spoiler-Gefilde gehen, dieser Gewaltausbruch von Marie, wie sie mit dieser Stachelkeule immer wieder ins Gesicht schlägt von dem Antagonisten, das ist dieses, sagen wir es mal so, dieses Gewächshaus und diese Szenen dort, die vereinen für mich die kompletten Stärken des Films nochmal, die bringen es nochmal kernig zusammen. Alles, was es ausmacht. Ja. Den krassen Score, die Gewalt, die Spannung, die Stimmung. Und das ist ja alles nochmal zusammen im Verbund und fasst eigentlich nur nochmal ja, die großen Stärken des Films zusammen, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das ja doch irgendwie schon, ja, irgendwie der coolste Teil des Films. Auf eine gewisse Art und Weise, obwohl sie alle gut sind. Im Haus ist es ja auch krass, aber ich finde hier irgendwie so, das ist so halt was ich jetzt noch nicht in jedem zweiten Horrorfilm gesehen habe, irgendwie.
Er ist doch ganz clever, wie die halt miteinander spielen, hier auch genau wie in der Tankstelle. Ich glaube, ich würde die jetzt nicht, ich finde, glaube ich, also die drei beziehungsweise die vier Handlungsorte gleich bleibend stark. Ich habe jetzt hier nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass mich das jetzt noch unverhältnismäßig mehr von der Atmosphäre und so weiter mitnimmt. Ja, aber zweifellos auch hier. Wie gesagt, der Film von der ersten bis zur letzten Minute schafft er dieses Level zu halten. Oder sagen wir mal von der ersten bis zur, ab jetzt wird's twistig Minute. Und ja, wie es scheinbar aussieht, ist es erstmal ein Happy End? Fragezeichen.
Ja, ich würde vorschlagen, wir hatten jetzt schon lange nichts Twistiges mehr hier im Podcast so richtig. Mhm. Ich würde sagen, bevor wir auf das Ende eingehen,
die Wertung einmal oder das Fazit.
Oder wie sagen wir es mal so, kommen wir erstmal zum Wertungsteil so ein bisschen, ohne jetzt da auf das twistige Ende einzugehen. Mm. Also wirklich, oder wir können natürlich darauf eingehen schon in hinsichtlich der Bewertung, aber jetzt nicht mit den einzelnen Beweggründen. Also das ist letztendlich, ist natürlich schwierig eigentlich so ein Fazit zu ziehen. Komischerweise, ich habe das auch ich habe ja gestern auch geschrieben auf Twitter, dass ich den Film gerade gucke und auch da hat sich schon so eine leichte, ich habe die nicht weiter angefeuert, weil ich jetzt auch nicht aus unserer Podcast-Episode vorwegnehmen wollte, aber es ist schon so, dass für mich der Film ohne diesen Twist funktioniert, sehr gut funktioniert und dass ich theoretisch diesen Twist nicht brauche. Damit der Film, also ganz im Gegenteil, also ich finde, also es ist halt bis zum Twist einfach ein lupenreiner Slasher, der aber einfach richtig, richtig gut ist, der nicht x-beliebig ist, sondern der sehr viele Stärken hat, der eine gute Hauptfigur hat und der klassisch klasse Atmosphäre hat, super Stimmung, brutal ist, aber irgendwie mega spannend dabei und ohne Humor, was ich wie gesagt auch immer gut finde, klasse Score mit verstörenden Klängen, was mich auch übrigens so ein bisschen an Texas Chainsaw Massacre erinnert hat, wo halt auch vieles so aus Geräuschen besteht, mehr oder weniger, und daraus ja, so eine Art Dissonanz und sowas entsteht und auch so, dass der sich so ernst nimmt, du hast auch gesagt, vorhin, das ist mir auch wieder bewusst geworden und auf einmal hört man in der Tankstelle den Killer mal reden und da ist mir erst wieder aufgefallen, wie wenig Dialog der Film eigentlich hat. Ab dem Zeitpunkt, wo halt der Trucker sozusagen auftaucht, ab da gibt es fast gar keinen Dialog mehr in dem Film. Das ist schon fast die einzige Stelle, die da noch kommt in der Tankstelle. Ja. Das hat man jetzt auch nicht so oft. Effekte technisch, der Film ist halt auch noch nicht so alt, dass ich jetzt sagen könnte, ja komm, Schwamm drüber. Also ich finde, da habe ich Besseres gesehen und das machen tatsächlich auch die etwas späteren Filme. Gut, vielleicht liegt es dann doch wieder letztendlich am Alter, aber ich sag mal, wenn ich mir jetzt Inside und Martyrs angucke, die sind da schon tricktechnisch deutlich weiter, was jetzt aber hier nicht großartig stört, weil ja die Gewaltmomente jetzt auch nicht ausgeschlachtet werden. Sie sind ja auch hier kurz, aber dafür halt richtig krass heftig. Ne? Aber es wird ja jetzt nicht irgendwie, es ist ja nicht im Sinne Torture-Porn, so wie wir halt sehen, dass hier noch ein Mensch zerhackt wird in 20 Stücke oder was auch immer. Gibt's ja hier nicht. Und das Gleichzeitig finde ich gut, dass halt bis zu diesem Punkt, zu dem wir gleich kommen, die Handlung so, und das ist das, was man in Aja hoch anrechnen muss, es ist ja letztendlich eine simple Story bis zu diesem Punkt. Du hast halt einfach einen Slasher, du hast halt zwei Freundinnen und da kommt ein Killer, der macht alle platt und es gibt dann ein Katz-und-Maus-Spiel sozusagen. Das ist geradlinig, das ist strikt, aber Aja schafft es halt, das so unglaublich spannend zu machen. Das ist wirklich Nervenkitzel pur, gerade wenn du das erste Mal siehst, kann ich vielleicht noch ja maximal 10 Horrorfilme vielleicht nennen, die einen ähnlichen Spannungsbogen haben, die dich so mitnehmen und so mitziehen über diese Lauflänge. Also da spielt High Tension definitiv ganz oben mit. Und mein richtiges Fazit habe ich mir dann doch fürs ganze Ende auf, aber sag ich mal, das ist jetzt schwierig, ein Fazit zu ziehen. Du merkst es, es ist schwierig, ein Fazit zu ziehen ohne den Twist. Also deswegen rede ich jetzt nicht über den Inhalt des Twists, aber ich muss sagen, also für mich ist das ein sehr, sehr guter Horrorfilm. Der ist knüppelhart, der ist verstörend, also richtig verstörendes Brett. Macht eigentlich handwerklich gar nichts falsch, nehmen wir jetzt mal halt von diesen paar tricktechnischen Sachen ab. Aber ich muss auch sagen, ich habe ihn jetzt das dritte Mal gesehen und der Impact hat halt ein bisschen nachgelassen. Das bezieht sich überhaupt nicht auf den Twist. Über den haben wir noch gar nicht geredet. Aber auch so vom Rest des Films, es hat ein bisschen nachgelassen, weil halt gerade, wenn ich so den Vergleich ziehe, und den muss man zwangsläufig ziehen, weil die Filme halt in ihrer Brachialität, in ihrer letztendlich Provokation und Reaktion des Publikums irgendwie dann doch zusammengehören, High Tension, Inside und Martyrs. Er hat nicht die Klasse von Inside und auch nicht von Martyr, aber es ist trotzdem einfach ein wirklich guter Horrorfilm, der halt wirklich seine Spannung bis zum Maximum ausreizt, der einen verstörenden Score hat, die Gewalt ist letztendlich, die hat einfach einen Impact auf dich, das sind einfach so Szenen, die einfach wehtun und der Film hat irgendwie eine gewisse Energie und Power, das kann man so nicht beschreiben, der hat halt auch so ein Tempo drauf, irgendwas sehr angenehm ist, der läuft 90 Minuten und du hast halt null Langeweile drin, überhaupt nicht, der hat einfach immer, irgendwie bringt er dein Herz zum Rasen und und das ist so das, was er auf Habenseite hat, aber er hat eben auch diesen Twist, über den wir gleich reden, der halt das Publikum spaltet, eigentlich in der Regel spaltet, ja, also dieser Twist sorgt letztendlich bei den meisten Leuten doch dafür, ob sie ihn super finden oder ob sie ihn nicht so gut finden. Und mein Problem mit dem Twist ist eigentlich viel mehr, dass wenn du den Film halt das zweite oder dritte oder vierte Mal siehst, dass dir dann ziemlich viele Plotholes auffallen, die man einfach nicht verschweigen kann. Auf die gehen wir vielleicht gleich nochmal genauer ein, aber das ist halt das, was letztendlich negativ da zurückbleibt. Aber jetzt mal bis zu diesem Punkt würde ich dem, also auch danach diesem Punkt, gebe ich dem Film 4 von 5 Sternen. Es war mal bei 4,5, aber ich bin mittlerweile bei 4, weil er ein bisschen nachgelassen hat und halt eben, wenn ich halt die Referenz dazu ziehe, Inside und Martyr, die ich halt noch ein ganzes Stück besser finde, daran ziehe, ist aber 4 von 5 Punkten, über was reden wir hier? Das ist ein guter Horrorfilm, ne?
Das mit dem Twist, dass der halt das Publikum spaltet, ist ein sehr guter Punkt. Ich meine, alles an Qualitäten, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, das hast du auch fabelhaft formuliert. Jetzt fehlt mir noch ein bisschen mehr Vergleich in dem Bereich. Das ist halt ja auch eine schandhafte Lücke in meinem Horrorfilmwissen. Großteil des Ganzen, wie du es schönerweise New Wave of French Horror genannt hast. Ja. Nichtsdestotrotz, kann dem halt absolut zustimmen. Bis zu diesem Punkt ist es halt wirklich ein sehr gut inszenierter und sehr spannender Horrorfilm. Ich finde halt schon, man merkt auch, ist halt schwer, weil es bei mir ist das erste Mal lange her, aber ich denke, man merkt schon, dass da irgendwas ein bisschen schräg läuft. Also ich denke, man ahnt schon, dass da irgendwie noch irgendetwas kommt, was so ein bisschen jetzt noch was Twistiges sein könnte oder irgendwie noch die Geschichte ein bisschen verändert, weil halt der Protagonist so so komplett flach ist bis dahin und so komplett ungreifbar. Und im Endeffekt ist es halt schwer, den Film dann, also wenn das jetzt quasi ohne den Twist oder ohne, dass da noch irgendwas gekommen wäre, jetzt einfach abrupt geendet hätte, hätte ich auch gesagt, so, ganz im Ernst, das ist jetzt so ein bisschen, das ist zwar alles mega cool inszeniert und das ist irgendwie auch mega atmosphärisch und die Effekte und dies, das, finde ich auch eigentlich alles ganz cool, aber jetzt raff ich auch nicht wirklich, was mir der Film jetzt bezüglich dieses Antagonisten sagen möchte.
Ja, weil er halt so gesichtslos ist, ne?
Ja, genau, also da muss noch was kommen.
Lustigerweise ist es ausgerechnet der Killer, der sein Gesicht mal zeigt in einem Horrorfilm, das ausgerechnet der gesichtslos ist.
Ja, ist halt wirklich, der könnte ein x-beliebiger Trucker halt sein, wie er halt dann oft in Filmen dargestellt wird. Naja, das heißt also, quasi muss jetzt noch etwas kommen. Und das kann ich ja vorweg sagen. Was da noch kommt, finde ich auch nicht so gut. Genau aus dem Grund, wie du es gesagt hast. Dadurch wird halt viel von dem, was man vorher gesehen hat, in Frage gestellt, beziehungsweise kann eigentlich so gar nicht passiert sein. Nun ja. Und im Endeffekt bin ich jetzt auch bei 4 von 5 Punkten. Absolut empfehlenswert. Ist halt echt ein Trip, der Film. Macht richtig, richtig Laune. Ja, und was man dann vom Ende hält. Aber ich finde schon, auch wenn man das Ende nicht so mag, dann der Weg bis dahin ist halt auf anderen Ebenen qualitativ so hochwertig, dass man den sich dann trotzdem, glaube ich, noch ein zweites Mal angucken kann. Und am Ende denkst du halt so, wenn du es jetzt nicht magst, denkst du so, ja, okay, whatever.
Man kann auch einfach ausmachen ab diesem Punkt.
Ja, zum Beispiel.
Oder man kann so, oder man kann ja auch zu Ende gucken, einfach sich den Teil dann wegdenken, sozusagen.
Ja,
genau. Bewegen wir uns mal in den Spoiler-Part, also ab jetzt, Leute, also guckt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch auf jeden Fall an, vor allem, weil uns auch einfach eure Meinung interessiert, könnt ihr uns auch gerne so schreiben, auch wenn ihr den Film schon vorher schon gesehen habt, habe ich auch auf Twitter gemerkt, dass dieser Film generell sehr viel Resonanz erzeugt, ob jetzt gut oder schlecht, aber irgendwie, die Leute reden gerne über diesen Film auf jeden Fall solltet ihr den gesehen haben, ob ihr ihn denn gut findet oder nicht gut findet, aber ich finde das schon, dass der in das Repertoire gehört, der, sag ich mal, zumindest vielleicht nicht besten, also aus meiner Sicht gehört er zu den besten, aber generell der wichtigsten und wegbereitendsten Horrorfilme nach 2000, also der gehört auf jeden Fall dazu und deswegen solltet ihr euch den auf jeden Fall mal anschauen. Deswegen kommt jetzt der Spoiler-Teil, also abschalten, wenn ihr nicht hören wollt, wie wir das Ende verraten und darüber noch kurz diskutieren. Also,
darf ich verraten?
Ja, Spoiler in 3, 2, 1 und ab jetzt wird frei geredet.
Spoiler! Wir sehen ja dann am Ende, wie Marie halt quasi, wie du schon so schön beschrieben hast, unfassbar brutal auf den Mörder einschlägt und danach in so einer Art Nervenzusammenbruch zusammenklappt. Und kurz daraufhin sehen wir dann, wie, ich weiß gar nicht, ob das Polizisten sind oder auf jeden Fall, wie halt Menschen zu dieser Tankstelle kommen.
Ich glaube, es waren Randy
People, oder? Ja, der eine wurde Kapitän genannt, Captain oder whatever. Ist auch super egal. Aber auf jeden Fall ist ja das die Tankstelle, wo der Tankwart noch vor kurzem da mit der Axt vom Mörder hingerichtet wurde. Und jetzt sehen wir halt, wie die dann sich die Kameraaufnahme anschauen. Und in dem Moment offenbart sich dann der komplette Film allumfassende, schon tausendmal angesprochene Twist, dass ich glaube, ja, man kann sich halt auch schon denken, dass Marie selber der Mörder ist. Und quasi eine schizophrene Persönlichkeit ist oder zumindest eine sehr ausgeprägte Persönlichkeitsstörung. Ich finde es fast schon,
also dissoziative Persönlichkeitsstörung ist
ja genau. Schon, ja. Und sie selber hat die komplette Familie von Alex umgebracht, hat Marie geknebelt, hat sie entführt, hat sie in das Auto getan. Da fängt sie mich jetzt schon an. Und ich nehme das mal vorweg bezüglich der diversen Plotholes, die sich dann auftun.
Ja, ich sehe sie ruhig gleich.
Es sind halt so, man kann sich halt überlegen, wie darf man das jetzt alles verstehen? Ist es quasi so, dass was wir gesehen haben, eine verwehrte Wahrnehmung von dem ist, was Marie sich denkt, was gerade passiert, obwohl sie eigentlich halt das alles macht, aber dann gibt es halt natürlich auch nur ein Auto, dann gibt es keine Verfolgungsjagd, weil wer fährt denn das andere Auto? Das gibt es halt einfach nicht. Ja. Das heißt, das ist per se nicht passiert, was wir gesehen haben. Auch der Typ am Anfang im Transporter, der da, hast du am Anfang auch schon mal angesprochen, dass das auch so in die Richtung Plothole geht, den gab's dann halt auch nicht, der sich da mit dem Kopf selbst befriedigt hat, weil zumal sie ja zum Zeitpunkt noch im Auto war.
Zumal es übrigens lustigerweise der Kopf von Alexia ist, was irgendwie auch null Sinn macht.
Ah, okay, ja. Ja, ich habe das im Nachhinein so ein bisschen so interpretiert, zum Beispiel diese Szene mit dann, wo man immer erst mal sieht, wie er sich da im Auto selbst befriedigt mit dem Kopf, ist halt vielleicht so etwas wie, sie kommt jetzt in die Stadt und mit ihr auch ihre zweite Persönlichkeit. Und nichtsdestotrotz ist es unfassbar schwer danach, das irgendwie noch glaubwürdig nachzuvollziehen. Man muss sich mehr oder weniger dann den Rest des Films selbst im Kopf nochmal nachbauen, und sich permanent selbst überlegen, wie das dann jetzt funktioniert haben hätte können. Du hast dann halt auch nicht, das machen ja viele Filme, die mit so einem Twist aufwarten, dass du dann nochmal so einen kompletten Katalog an Flashback-Szenen bekommst, wie es eigentlich war. Aber dafür ist das hier auch irgendwie zu abwegig, als dass man das hätte darstellen können. Und ich glaube, das wäre auch zweifellos in die Hose gegangen, da irgendwie zu versuchen, jetzt nochmal die Szenen, wie sie wirklich abgelaufen sind, zu zeigen. Ja, das ist halt wirklich schwierig. Und ich finde es halt auch, ja, nicht so fabelhaft gelungen. Aber wie ich es auch schon gesagt habe, ich finde, irgendetwas hätte kommen müssen. Das ist jetzt halt so semi-gut gelungen, meiner Meinung nach.
Ja, es ist halt, es ist halt so. Ich finde ja die Idee des Endes finde ich ja überhaupt nicht verkehrt. Und es macht doch halt irgendwie Sinn, sie halt wirklich, wie wir es ja am Anfang, wie sich, wenn man halt aufmerksam zuschaut, dass sie auf jeden Fall unglücklich in Alex verliebt ist und ihr aber das nicht sagt und so weiter. Aber gleichzeitig das, was du ganz am Anfang in der allerersten Szene mitkriegst, so von wegen, niemand darf sie haben außer ich oder was sie da auch immer sagt am Anfang, falls du dich erinnerst, sowas in der Art. Und ja. Und das macht durchaus Sinn, aber es ist halt so, als wäre der Film, als wäre das Drehbuch fertig geschrieben worden. Es gibt ja auch angeblich, ich meinte irgendwie sowas vorgestern noch auf der IMDb gelesen zu haben, dass es wohl zwei Drehbuchfassungen gibt für das Ende. Man dann aber irgendwie auf einen größeren Distributor gewechselt hat. Irgendwie, ich glaube, das ist ja von Eurocorp hier von Luc Besson, das Produktionsstudio. Und ich glaube, die haben das dann sich halt für diese Fassung hier entschieden. Ja, es wirkt halt rangeklatscht so ein bisschen. Also so clever das vielleicht an sich auch ist, aber es wirkt so, als wäre das eigentlich fertig gewesen, als herkömmlicher Slasher und dann das hinten rangebaut wurde, ohne jetzt irgendwie darauf zu achten, ob das dann im Kontext Sinn ergibt oder nicht. Ich weiß nicht, ob es so gewesen ist, aber so wirkt es halt. Wie rangebaut.
Ja. Ja, es ist halt immer toll, wenn sich dann dieser Twist auflöst und du als Zuschauer dann irgendwie diesen Moment hast, wo du denkst, ah ja, deswegen war das so und deswegen war das so, jetzt ergibt alles Sinn.
Genau, aber hier ist es halt leider so, dass du den Reveal hast und dann sagst, ah, genau. Stimmt, ah, und
hier,
genau.
Aber hier ist es mehr so, jetzt ergibt alles gar keinen Sinn mehr. Außer eine Sache, das muss ich dem Film zugute halten, es ergibt jetzt Sinn, warum Alex quasi immer als Marie zu ihr gekommen ist, wenn sie noch geknebelt war. Weiterhin komplett hysterisch war und auch die Kommunikation mit ihr komplett verweigert hat. Das ergibt Sinn. Das ist auch schon fast einem vielleicht vorher aufgefallen, weil panisch, ja, aber sie hat ja mal nach dem Telefon gefragt und da jetzt irgendwie eine halbwegs gescheite Antwort wäre dann vielleicht noch zu erwarten gewesen unter Umständen, aber ansonsten, ja, ist der Film dann halt leider ein Film voller Plotholes, die ja, muss man sich halt selber irgendwie zurecht interpretieren und das macht nicht so viel Spaß dann. Passt das, nicht so zum Film.
Was natürlich auch fies ist, das ist natürlich auch gleichzeitig das Fiese, was ich auch gerne denn wieder mag, was wir zum Beispiel halt, ich habe es vorhin schon mal erzählt, bei diesem Twist oder diesen Turning Point am Ende von The Descent zum Beispiel hast. Gut, den will ich jetzt nicht auch noch spoilern, den werden wir definitiv hier auch nochmal besprechen. Aber es ist halt so, dass hast du es halt auch hier so, dass es halt einfach fies ist, das Ende, weil hier hast du es halt wirklich so, es ist ja nicht so, als wäre dir irgendwie, Marie ist dir ja nicht, sie ist jetzt nicht die super sympathische Heldin, aber sie ist, aber man fiebert mit ihr mit, ganz einfach, ne, und man will ja auch, dass sie letztendlich Alexa befreit, sozusagen, jetzt aus der reinen Grundthematik heraus, die uns der Film erzählt, zunächst ohne Twist quasi, und du feuerst halt sie 90 Minuten lang an, um dir dann quasi letztlich von ihr den Arsch versohlen zu lassen. Das ist irgendwie schon fieses. Und man darf auch nicht vergessen, und das wollen wir auch nicht außer Acht lassen, der hat natürlich auch hier im Schlussakkord natürlich gerade mit dieser Kreissägen-Szene und so natürlich auch noch ein paar richtig deftige Momente, ne? Also
dafür. Ja, da kommt noch ein bisschen was, ne?
Ja, das ist dann schon so mit der blutigste Teil sogar des Films. Das ist auch nochmal richtig hardcore. Aber ja, ich weiß nicht, also für mich, ich sag mal so, dieser Twist an sich, der hat an meiner Bewertung nichts geändert. Nur halt diese Plotholes, die dann dadurch entstehen. Und ja, vielleicht haben die auch nicht mal was an meiner Bewertung geändert, aber ich sehe halt die anderen beiden erwähnten Filme ein bisschen stärker, weil sie halt irgendwie noch krasser sind letztendlich. Weil sie halt, hier hast du halt letztendlich trotzdem irgendwie so diesen Prototyp-Slasher irgendwo mit drin, was halt Matthäus und Inside gar nicht haben, wo die halt wirklich was erzählen, was ja selten, beziehungsweise teilweise im Fall von Matthäus gar nicht erzählt wurde bis jetzt. Ja, letztendlich, ich glaube, wir können uns darauf einigen, wenn wir sagen, dass es ein Twist ist, der spaltet das Publikum. Das siehst du auch, wenn du in diverse Seiten siehst, die da Bewertungen vorgenommen haben, wo halt auch das Publikum die Meinung schreiben konnte, sei es jetzt Moviepilot, IMDb, Letterboxd, was auch immer. Es geht letztendlich immer um diesen Twist. Was ich immer ein bisschen schade finde, weil der Film halt außerhalb dieses Twists halt sehr, sehr viele Stärken hat, die dann immer so ein bisschen untergehen. Ich finde, es ist schwierig, diesen Film irgendwie da
schwierig. Aber man muss da halt gut differenzieren. Ne? Man muss halt gucken, was man. Es ist halt bei einem Film, verzeih ich das halt auch eher, als wenn ich mir jetzt irgendwie eine fünf Staffel, also eine Serie mit fünf Staffeln angucke und dann in der letzten Folge. Ja, ja, wollte ich jetzt genau. Und das irgendwie dann in der letzten Folge halt so, ach ja, übrigens war alles Quatsch. Aber der Weg ist das Ziel. So, da fühle ich mich dann auch noch eher verarscht und sage so, nee, ganz im Ernst, jetzt ist der Weg irgendwie nicht mehr das Ziel gewesen. So im Nachhinein finde ich es dann doof. Jetzt bei so einem Film, der hat es ja auch irgendwie noch gut gemeint. Das ist halt nur irgendwie nicht so gut gelungen. Aber das ist, also da wiegen für mich die ersten 80 Minuten definitiv auf.
Ja, also formuliere es mal so, für mich macht der Twist einfach nichts kaputt. Sagen wir es mal so. Weil selbst und wenn du ihn das erste Mal siehst, wenn du halt noch nicht so, ist mal ehrlich, wenn du den erst erste Mal siehst, dann hinterfragst du nicht sofort jede Szene, wie wir es jetzt gemacht haben in der Retrospektive. Nee. Dann hast du auch dann denkst du, oh krass. Der Film traut sich ja was, so. Da denkst du noch nicht so drüber nach beim ersten Mal. Die Probleme treten dann halt erst beim Rewatch mehr oder weniger auf.
2003 war das ja auch einfach noch mal ein bisschen fresher. Ja. Beziehungsweise es war noch,
Es war schon so ein bisschen kurz nach Sixth Sense. Also was ist kurz?
Ja, aber so
in dem Bereich, wo das angesagt.
Noch nicht so ausgelutscht.
Ja. 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 Aber ich denke, in der Summe können wir auf jeden Fall sagen, der Film ist einfach ein guter Horrorfilm und auch ein wegweisender Horrorfilm, der auch gerade letztendlich ja auch so ein bisschen, ja, auch für den Torture-Porn so ein bisschen den Weg bereitet hat, obwohl es hier ja letztendlich noch gar keine Folter in dem Sinne ist, aber letztendlich, und sei es nur dafür, dass er halt eben für Inside und Matthäus gesorgt hat, man kann mit dem Film nichts falsch machen und ich sag mal, von den drei großen Filmen aus dem New French Horror-Kino da, ist das zumindest vielleicht noch der zugänglichste Film, weil die anderen sind dann halt doch nochmal wirklich eine Schippe krasser, werden wir halt auch irgendwann hier sicherlich nochmal besprechen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich denke, das ist ein Film, über den es sich auf jeden Fall lohnt zu diskutieren. Falls ihr da noch Meinungen zu habt, vielleicht habt ihr da auch noch irgendwas, was uns verborgen geblieben ist, entdeckt, könnt ihr uns gerne dazu anschreiben. Ansonsten habe ich noch einen kleinen Anspieltipp für euch. Unser guter Podcast-Kollege und Freund André Hecker hat sich mit unserem anderen Podcast-Kollegen und Freund Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino zusammengetan. Und die beiden haben gemeinsam eine schöne Episode für das Bahnhofskino aufgenommen, in der sie über Hellraiser 2 und den auch von uns schon besprochenen It Follows reden. Hört euch das unbedingt an. Sehr, sehr gelungen. Das war's mit der Werbung. Hast du noch was, Pascal?
Nee, ich schaut Horrorfilme.
Schaut Horrorfilme. Jetzt hast du mir mein Ende weggenommen, mein übliches.
Haha.
und genießt die Sonne. Nein, natürlich nicht. Obwohl es aktuell geht. Habe ich schon von meinen UV-Folien am Fenster erzählt, die eine unglaubliche Wirkung hinterlassen haben und ich noch nicht einen Tag mehr hier Hitze im Wohnzimmer hatte. Das ist wirklich erstaunlich.
Du hörst gar nicht mehr auf zu schwärmen. Nee. Freut mich sehr.
Ja. Übrigens, dieser Podcast ist gesponsert von... Nein. UVfolien24.de. Nein. Also vielen Dank fürs Zuhören. Hört uns, gibt uns Bewertungen auf iTunes, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich will auch gar nicht unsere gute Quote von 29 positiven Bewertungen jetzt irgendwie unterbrochen haben, aber ihr könnt trotzdem ruhig ein bisschen fleißiger bewerten. Und was auch immer macht, abonniert uns auf Spotify und so weiter. Also bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
Tschüss.